Guten Morgen, mein Name ist Jan Bechler, Gründer der E-Commerce- und Digitalagentur FrontRow mit Sitz in Hamburg. Heute ist Donnerstag, der 23. November und Ihr Tag startet mit allem, was Sie wissen müssen und Bäcker am Morgen. Ich präsentiere Ihnen Episode 17.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Heute Morgen begrüßen wir Sie, liebe Hörer, natürlich wieder gemeinsam auf das Allerherzlichste. Der eine noch so gar nicht in Weihnachtsstimmung, mein Producer Sebastian Günther.
Naja, ich verstehe auch Menschen nicht, die Ende November schon in Weihnachtsstimmung sind. Die packen wahrscheinlich auch schon im Januar Ostereier aus. Schönen guten Morgen, liebe Hörer.
Und ich bin Ihr Moderator Marcel Becker und ich habe mich tatsächlich schon dabei ertappt, Sebastian, dass ich meine Weihnachtsplaylist gecheckt habe. Ich glaube, ab morgen höre ich mindestens einen Weihnachtstitel pro Tag und zwar laut und im Büro.
Und ich weiß, dass ich ab morgen Ohrenstöpsel dabei haben werde.
Und was haben wir für Sie heute inhaltlich im Angebot? Als erstes hat indirekt auch mit Weihnachten zu tun eine riesige Sauerei, alle Jahre wieder volle Tierheime.
Dahinter steckt, sagen wir mal, die Gemeinheit, dass diese Menschen sich längst, wie sagt die Tierheimleitung, bei eBay ein neues Tier ausgesucht haben oder wo auch immer und die alten pflegebedürftigen Tiere abgeben wollen.
Mitgliederversammlung ist jetzt als Begriff nicht so aufregend, aber beim FC St. Pauli ist das ein bisschen anders. Da bietet eine Mitgliederversammlung in der Regel, wie soll ich sagen, gute Unterhaltung.
Das ist in einem Verein, einem mitgliedergeführten Verein wie dem FC St. Pauli, gelebte Demokratie. Das zeichnet diesen Verein aus, das will dieser Verein ja auch so haben.
Viele haben vielleicht schon seit Jahren nichts mehr von diesem Sender gehört. Vielleicht haben einige von Ihnen, liebe Hörer, auch schon gedacht, den gibt es doch gar nicht mehr.
Ich probiere Folgendes zu machen, ich probiere Hamburg seinen Sender zurückzubringen, sozusagen.
Der neue Verantwortliche bei Hamburg 1 heißt Boris Brandt und er wird uns gleich erzählen, wie er den Laden wieder zum Stadtthema machen möchte. Also, wir haben eine Mitgliederversammlung beim etwas anderen Verein, dem FC St. Pauli. Wir leiden mit den Menschen, die in den Hamburger Tierheimen arbeiten und wir stellen die Veränderung bei Hamburg 1 vor. Ach ja, und obendrauf noch ein Turbo-Überblick zum Black Friday. Das alles jetzt. Das ist doch einfach zum Sie wissen schon, jedes Jahr rund um Weihnachten füllen sich die Tierheime, weil Menschen bringen ihre neuen Haustiere zurück. Haustiere, die als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum platziert wurden und dann merken sie, oh, ist doch Arbeit, so ein Haustier. Unsere Reporterin Sophie Laufer ist jetzt in der Leitung. Es gibt einen Vorschlag von der Tierschutzorganisation PETA, der darauf abzielt, an genau dieser Stelle zu helfen. Und in einigen Bundesländern wird das auch schon umgesetzt. Sophie, wie sieht dieser Vorschlag aus?
PETA fordert von der Stadt Hamburg, dass alle Hunde, die aus Tierheimen oder aus Tierschutz kommen und bei Menschen aufgenommen werden, dass die dauerhaft von der Hundesteuer befreit werden.
Das klingt ja auf den ersten Blick doch erstmal ganz vernünftig oder hat sich bei deiner Recherche was ergeben, was dagegen spricht?
Nein, überhaupt nicht. Und das Tierheim Süderstraße hat den Vorschlag auch sehr gelobt, sagt aber, man müsse noch viel weitgreifender vorgehen. Das Hauptproblem bei denen ist nämlich, dass sie viele Hunde haben, die sie nicht weitervermitteln dürfen durch ein Hamburger Gesetz. Das sind diese, ja, Überbegriff Kampfhunde, laufenden Tiere, die so ein bisschen das Tierheim, sagen wir mal, überfüllen. Und sie meinen, wir müssten also viel weiter vorgreifen, um dem Tierheim so ein bisschen mehr Spielraum zu bieten.
Und wenn wir schon beim Thema Tierheim sind, dann ahnen wir doch schon, was vor Weihnachten wieder Thema sein wird, oder?
Genau, das habe ich natürlich gemacht. Ich habe die Tierheimleitung gefragt, wie das jetzt aussieht. Und leider ist das Tierheim nach wie vor sehr überfüllt, also am Rande seiner Kapazitäten. Und sie haben Angst vor einer, sagen wir mal, sie nennen es Weihnachtswelle, so schön. Sie haben Angst davor, dass um Weihnachten herum wieder besonders viele Tiere abgegeben werden.
Das ist ja jedes Jahr das Gleiche und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich bei Instagram, ich bekomme ständig Videos, jetzt in der Vorweihnachtszeit, von Kindern, die ganz mit großen Augen, denen die Eltern dann so inszeniert das Paket reintragen und dann siehst du schon Luftlöcher in der Kiste und dann weißt du, da ist ein Hund drin, dann wird der ausgepackt und der Hund endlich zu Weihnachten. Aber die Geschichten, wie oft diese Hunde dann wieder zurückgebracht werden, die sehen wir natürlich nicht.
Ja, es greift sogar noch ein bisschen früher, hat mir das Tierheim gesagt, denn vor Weihnachten kommt eine erste Welle von Tieren und das sind alte und kranke Tiere, blinde Hunde, taube Hunde, Hunde, die ja einfach viel Arbeit bedürfen und viel Zuneigung. Und da kommen doch tatsächlich immer wieder vor Weihnachten viele Menschen in den Tierheim an und bringen diese alten und kranken Hunde weg. Und die Tierheimleitung sagte mir, dass sie dann immer schon hellhörig werden. Und vor allem dann, wenn diese Menschen auch noch Halsband und Leine gerne wieder mitnehmen.
Das ist nicht dein Ernst?
Doch, dahinter steckt, sagen wir mal, die Gemeinheit, dass diese Menschen sich längst, wie sagte die Tierheimleitung, bei eBay ein neues Tier ausgesucht haben oder wo auch immer und die alten pflegebedürftigen Tiere abgeben wollen.
Da würde ich das berühmte A-Wort sagen, was denn mit, ihr wisst, wie es endet. Also es ist ja ein Rätsel, wie Menschen so sein können.
Ich war auch fassungslos, weil das hatte ich echt noch nicht gehört. Die Tierheim-Kollegen versuchen immer dann den Menschen zu überzeugen, dass sie das doch vielleicht lieber lassen sollten. Sie sagen ihnen auch, dass gerade diese Tiere natürlich die sind, die nicht weitervermittelt werden, weil wer nimmt schon einen alten, blinden, tauben, sehr pflegebedürftigen und tierarztintensiven Hund noch auf? Und so manches Mal kann sie wohl den einen oder anderen überstimmen, aber eben nicht immer.
Wenn wir schon bei einer ersten Welle sind, befürchte ich, gibt es auch eine zweite Welle, oder?
Genau, die zweite Welle startet dann wohl Anfang Januar in der Regel. Das ist dann die Welle derer, von denen du eben gesprochen hast, die so wunderbare, süße Tiere auspacken und sich vorher überhaupt keine Gedanken machen, was das für Arbeit ist, was gerade ein Welpe für Zuwendung und Erziehung und Zeit braucht. Und da werden halt viele abgegeben, ab Januar sozusagen, wo die Menschen sich überfordert fühlen, die sich vorher keine Gedanken gemacht haben, was ein lebendiges Tier doch kein klassisches Geschenk sein sollte.
Wir versuchen uns ja hier immer möglichst normal zu unterhalten und auch ohne Schaum vorm Mund. Meiner Meinung nach, ich weiß gar nicht, was ich sonst sagen soll. So ein Appell bringt ja eh nichts, brauchen wir gar nicht erst zu machen, aber so viel Dummheit erschüttert mich dann doch immer wieder.
Ja, sie versuchen natürlich trotzdem beim Tierheim mit Appellen und sagen wieder, überlegt es euch gut, müsst ihr euer Tier wirklich austauschen, er hat euch so lange treu zur Seite gestanden und das kann man natürlich an dieser Stelle vielleicht nochmal wiederholen. Und das Gleiche natürlich, auch wenn Kinder sich noch so oft einen Hund wünschen. eBay hat sie auch nochmal zu mir gesagt, die Tierheimleitung ist nicht die richtige Quelle. Macht euch vorher Gedanken, welche Rasse, welches Tier passt zu meinen Lebensumständen. Ich finde, das kann man immer nur wieder wiederholen, in der Hoffnung, dass vielleicht der ein oder andere es hört.
Danke an unsere Reporterin Sophie Laufer. Der FC St. Pauli hat aktuell ein großes Problem am Hals. Es geht um Geld. Um viel Geld, welches in der Kasse fehlt. Das ist natürlich nicht so schön und die Verantwortlichen des Vereins werden heute Abend auf der Mitgliederversammlung dazu sicherlich ausführlich Stellung beziehen müssen. Aber der Verein ist ja bekanntlich etwas anders als so andere Fußballvereine. Und dazu passt, dass ein paar Vereinsmitglieder für heute Abend einen Antrag eingereicht haben, in dem sie fordern, St. Pauli soll Twitter bzw. X verlassen, dort als Verein nicht mehr präsent sein. Klingt auf jeden Fall ungewöhnlich. Deshalb Frage an unseren St. Pauli-Insider Carsten Harms. Habe ich den Inhalt des Antrags jetzt richtig wiedergegeben?
Vollkommen richtig. Der Antrag ist eingebracht worden von Mitgliedern als Beschlussvorlage für die Mitgliederversammlung. Das ist in einem Verein, einem mitgliedergeführten Verein wie dem FC St. Pauli, gelebte Demokratie. Das zeichnet diesen Verein aus. Das will dieser Verein ja auch so haben. Und es gibt dazu ja durchaus gute Begründung, nämlich, dass sich X, seitdem Elon Musk dieses Portal gekauft hat und voll übernommen hat, sich halt auch negativ entwickelt hat.
Aber geht es noch vielleicht ein Hauch spezifischer, was genau stört denn die Mitglieder? Ist es einfach, oder die Mitglieder, die den Antrag gestellt haben, ist es einfach nur die Person Elon Musk? Das reicht ja wahrscheinlich nicht.
Ja, beides. Also einmal hat sich Elon Musk ja durch Äußerungen durchaus diskreditiert im Sinne dieser Mitglieder und zum anderen ist es eben auch die Entwicklung bei X, dass dort Moderatorinnen und Moderatoren entlassen worden sind, die vorher darauf geachtet haben, dass dort keine Hassbotschaften und ähnliche Dinge verbreitet werden. Die Antragsteller sagen, das ist durch diese Entlassung ist es eben passiert, dass jetzt eben viel mehr Hassbotschaften und ähnliche und auch Unrichtigkeiten verbreitet werden. Und deswegen ist es mit den Werten des FC St. Pauli überhaupt nicht mehr vereinbar, dort aktiv zu sein.
Ich finde diese Forderung ja irgendwie auch ein bisschen sympathisch, weil das ja ganz gut passt auch zu dem Image von St. Pauli. Das ist halt immer noch ein anderer Verein. Vieles ist auch mittlerweile angeglichen, ja. Aber irgendwie spricht das immer noch dafür, dass dieser Kern von St. Pauli tatsächlich existiert.
Ja, natürlich. Der existiert in der Mitgliedschaft, was ja dann auch in vielfach eine große Schnittmenge ist mit der engagierten Fanschaft sozusagen, mit den organisierten Fans. Die sind ja meistens Mitglieder und kommen auch eben zu diesen Versammlungen sehr häufig hin. Das spiegelt das genau wider.
Nun hat der Verein aber auch noch ein anderes Problem am Hals, beziehungsweise das ist tatsächlich ein Problem, was einfach existiert, egal wie die Mitgliederversammlung jetzt ausgeht. Es gibt Schulden beziehungsweise Verlust. St. Pauli hat Verlust gemacht in der abgelaufenen Saison und das ist doch relativ ungewöhnlich, oder?
Ja, das ist sehr ungewöhnlich für den FC St. Pauli. Der stand ja, seitdem er also vor ungefähr 20 Jahren unmittelbar vor der Insolvenz und vor der quasi Auflösung stand. Man erinnert sich noch an die Retteraktion, die dann angelaufen ist. Seitdem hat der Verein eigentlich Jahr für Jahr sehr, sehr solide gewirtschaftet und alle Präsidien, angefangen damals mit Conny Littmann, dann später Stefan Ort und dann auch Uwe Göttlich, haben immer sehr darauf geachtet, dass dieser Verein sehr solide wirtschaftet, hat lieber auf Ausgaben verzichtet. Deswegen sind plötzlich 4,9 Millionen Euro minus innerhalb eines Geschäftsjahres total ungewöhnlich und hat, glaube ich, auch so den einen oder anderen wirklich schockiert.
Aber das wird der Verein ja jetzt nicht ausschließlich, sage ich mal, mit Heizkosten und Inflation begründen können.
Nein, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Gründe. Ich habe ja auch mit dem neuen Geschäftsleiter Wirtschaft gesprochen, Wilken Engelhardt, der seit dem 1. November da ist, also der für diese Zahlen gar nicht mehr verantwortlich ist, aber der natürlich das alles sehr genau analysiert hat, auch bevor er schon diesen Job angetreten hat und hat eben festgestellt, dass es sehr viele verschiedene Dinge gibt, die dort zusammengespielt haben. Natürlich sind auch die Energiekosten, die sind um 500.000 bei St. Pauli gestiegen gegenüber dem Jahr davor. Aber es gab viele andere Dinge, zum Beispiel auch Personalkosten außerhalb der Mannschaft, außerhalb der Profimannschaft, um 1,8 Millionen nach oben gegangen. Das alles sind Dinge, die eben dort reingespielt haben. Besonders dramatisch ist es ja nur deshalb, weil der Verein einen Einnahmerekord generiert hat mit rund 62 Millionen Euro. Noch nie hat der Verein in einem Jahr so viel Geld eingenommen und trotzdem macht man annähernd 5 Millionen Euro Verlust.
Ja, aber jetzt wird's ja richtig bitter, weil was will der Verein machen? Es wird dann ja auch, dann wird ja St. Pauli, sage ich mal, auch wie eine gewöhnliche Firma wahrscheinlich das Problem anpacken und einfach sparen.
Ja, es bleibt an der einen oder anderen Stelle nichts anderes übrig. Es gab einige Einmalkosten, die jetzt im laufenden Geschäftsjahr nicht mehr zum Tragen kommen. Also beispielsweise der Umzug des Merchandising-Lagers an einen externen Anbieter. Man hatte bisher hier ein eigenes Lager, das hat man aufgelöst. Und dieser gesamte Umzug, alles, was damit zusammenhängt, hat auch höhere Kosten verursacht, als man geplant hat. Das wird natürlich jetzt nicht mehr stattfinden. Aber man wird an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch wieder sparen müssen. Ja.
Carsten, nun läuft es ja für St. Pauli gut, oder? Aber man könnte ja optimistisch sagen, das könnte klappen mit dem Aufstieg dieses Jahr. Aber das ist ja dann auch schwierig, wenn du so einen Verlust vor dir herschiebst, oder? Oder werden dann zusätzlich Gelder irgendwo freigemacht von Sponsoren etc., damit es in der ersten Bundesliga möglicherweise dann ganz gut laufen kann?
Die einfachste Art und Weise, so deutlich mehr Geld zu bekommen, ist natürlich der Aufstieg, weil ich allein in der DFL in der Bundesliga mal eben 10 Millionen Euro mehr bekomme als in der zweiten Liga, ohne dass ich besonders viel dafür tun muss. Und natürlich sind auch die Sponsorenverträge, zumindest der großen Sponsoren, entsprechend angepasst. Da wird eben bei Erstliga-Zugehörigkeit mehr Geld gezahlt als bei der zweiten Liga, weil einfach die Präsenz dieser Sponsoren dann in den Medien, insbesondere auch im Fernsehen, natürlich viel größer ist als in der zweiten Liga.
Carsten, vor ein paar Tagen war bei uns im Podcast dein Kollege aus der Sportredaktion, Stefan Walter, und wir hatten uns über das Stadtderby schon mal unterhalten, was ja demnächst ansteht. Und Stefan ist der Meinung, St. Pauli ist für ihn der Favorit. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, auf jeden Fall würde ich ihm nicht widersprechen. Der FC St. Pauli hat erstmal 3 Punkte mehr. Das muss man erstmal sagen. In der Tabelle ist Tabellenführer und hat seit 13 Spielen in dieser Saison noch nicht verloren, noch kein einziges Spiel verloren. Und am Millerntor hat man ja zuletzt eigentlich immer den HSV besiegt. Also von daher spricht da nichts gegen, dass St. Pauli auch als Favorit in dieses Spiel geht.
Also erstmal der Auswärtssieg in Rostock und dann das Spiel gegen den HSV. Wir sind gespannt, wie das heute Abend ausgeht. Abendblatt-Sportreporter Carsten Harms über die Mitgliederversammlung des FC St. Pauli. Wir sind mitten in der großen Rabattsause. Überall nur Top-Angebote bzw. angebliche Top-Angebote. Und nun obendrauf morgen der Black Friday. Abendblatt-Wirtschaftsredakteurin Hanna-Lotte Miko teilt, in welchen Bereichen gibt es deiner Meinung nach die besten Angebote?
Also auf jeden Fall in allem, was technisch ist. Haushaltsgeräte sind auch sehr beliebt und werden sehr häufig reduziert zum Black Friday. Aber inzwischen sind sogar Tomaten günstiger. Das geht durch den ganzen Einzelhandel. eigentlich. Also Mode, Schmuck, Kosmetik, es gibt überall Rabatte. Aber man muss natürlich genau hingucken.
Hast du da Tipps, worauf sollten wir achten, wo sollten wir nicht in die Falle laufen?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich vorher überhaupt überlegt, was man braucht und will. Und nicht einfach nur losrennt und sich von irgendwelchen Rabattangeboten, die da irgendwo aufgedruckt sind, dann so verleiten lässt. Und dann ist es auch nicht schlecht, wenn man die Preise ein bisschen im Blick hat und vergleichen kann. Also gerade bei größeren Anschaffungen. Denn oftmals werden Preise auch im Prinzip künstlich erhöht vor dem Black Friday und dann zum Black Friday oder zu diesen Rabatttagen und Aktionstagen runtergesetzt, sodass das dann auf einmal so steht, 44% sind irgendwie runtergesetzt. Ja, aber wirklich,
war vorher 44% draufgesetzt.
Das kann einem passieren, da muss man eben drauf achten. Also viele Händler sagen, das machen sie nicht, aber ich würde sagen, da muss man schon drauf aufpassen. Und es gibt noch einen sehr guten Trick von der Händlerseite. Da wird immer mit dem UVP, also mit der unverbindlichen Preisempfehlung, geworben. Das ist sozusagen der Basispreis, von dem dann reduziert wird. Nur dieser UVP, den haben die Händler möglicherweise nie genommen, sondern die hatten möglicherweise vorher auch schon günstigere Preise. Und das macht sich natürlich bei Haushaltsgeräten, Küchenmaschinen, aber auch gerade bei, ja, Apple hat zum Beispiel auch reduziert, also bei Computern, bei Handys macht sich das natürlich schon bemerkbar, ne, wenn man dann in dieser Dimension von 1000 Euro vielleicht was kaufen möchte.
Also habe ich das richtig verstanden? Zwei Tipps von dir sind: einmal bewusst zu shoppen, nicht einfach sich hinzusetzen und sagen, ich lasse mich jetzt mal berieseln und irgendwas werde ich schon kaufen, das könnte schief gehen. Und das zweite ist unbedingt vergleichen, auch mehrfach auf mehreren Seiten vergleichen die Preise.
Auf jeden Fall.
Und so ein bisschen fällt einem das doch, also zumindest fällt es mir so auf, mit der Black Friday, dann gibt es die Black Week, gibt es sie auch noch. Und dann gibt es auch am Montag ist auch schon wieder irgendein Highlight.
Ja, das sind wirklich so Aktionstage Ende November, so kann man zusammenfassen. Also diese Black Week, die ist so ein bisschen so eine Erfindung, die auch gerade in Deutschland besonders beliebt ist. Die fängt oft schon vor dem Black Friday an, also seit Montag im Prinzip, und läuft dann bis Sonnabend. Und dann gibt es am nächsten Montag noch einen Tag, den nennt man Cyber Monday. Das ist jetzt, hört sich irgendwie.
Aber da gibt es keine Tomaten.
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich gibt es da auch Tomaten, weil man kann ja alles irgendwie verkaufen. Aber eigentlich ist das ein Tag, der vor allen Dingen aus dem Internet-Shopping kommt, wo Leute im Internet an diesem Cyber Monday eben besonders günstige Angebote gemacht haben, für Elektronik auch oftmals.
Aber nur so mal das Gefühl, darüber reden wir wahrscheinlich auch jedes Jahr und dann ist Halloween und was weiß ich alles. Wir lassen uns doch von den Amis ganz schön vorschreiben, wie wir eigentlich zu shoppen haben. Oder früher hieß das so schön Sommerschlussverkauf.
Ja, oder Winterschlussverkauf, das stimmt. Ja, ich glaube einfach, das kommt daher, weil es natürlich auch sehr viele amerikanische Konzerne gibt, die hier bei uns ihre Sachen verkaufen und diese Angebote im Internet machen und die Menschen sehen das und die Deutschen sind Schnäppchen-Weltmeister.
Ja, ja, oftmals. Geiz ist geil.
Und die wollten das eben auch haben. Und aus meiner Perspektive ist es so, dass es in den letzten 5 Jahren so richtig angezogen hat mit dem Black Friday. Immer mehr Unternehmen beteiligen sich. Die Erwartungshaltung der Kunden ist einfach da. Die kommen in den Laden und fragen, so, was habt ihr denn für ein Black Friday-Angebot? Und das lässt sich gar nicht zurückdrehen. Ich weiß nicht, das ist einfach jetzt so.
Unsere Wirtschaftsredakteurin Hanna-Lotte Mikotait über die Black-Friday-Schnäppchen. Am 3. Mai 1995 ging's los mit Formaten wie Carport oder Schalthoff Live. Moderatoren wie Elton und Oliver Geissen waren mit dabei. Der eine oder andere wird jetzt sagen, hey, es geht um Hamburg 1, der lokale TV-Sender für unsere Stadt. In den letzten Jahren ist Hamburg 1 ganz schön in der Versenkung verschwunden. Ständig mehr oder weniger Pleite, null Relevanz, eine sehr traurige Geschichte. Jetzt soll sich dort ganz viel ändern. Es gibt einen neuen an der Spitze, nämlich Boris Brandt, der in seiner beruflichen Laufbahn unter anderem auch schon Programmdirektor von ProSieben war. Und nebenbei, das sage ich mal aus journalistischer Sorgfaltspflicht, ein sehr enger Freund von mir. Die erste Frage, die ich dir stellen muss, Boris, als ich hörte, dass sich bei Hamburg 1 was geändert hat, ich wusste gar nicht, dass es Hamburg 1 noch gibt, jetzt mal ganz ehrlich, da waren so viel Durcheinander in den letzten Jahren und jetzt bist du da.
Ja, jetzt ist kein Durcheinander mehr, weil ich ja da bin.
Was genau machst du da?
Nein, ich bin Geschäftsführer, Programmverantwortlicher, alles was dazugehört. Ich probiere Folgendes zu machen, ich probiere Hamburg seinen Sender zurückzubringen sozusagen.
Ja, weil in den letzten Jahren hat ja Hamburg 1, wir müssen es ja leider so deutlich sagen, immer nur Schlagzeilen gemacht, wieder ein neuer Käufer. Dann war Frank Otto immer irgendwie mit drin. Ich glaube, Frank Otto kann man auch sagen, danke, dass es den Sender überhaupt noch gibt, oder?
Ich glaube, der war von Anfang an mit dabei und hat jeden Monat das Minus bezahlt, ja.
Wahnsinn. Und jetzt geht es darum, wem gehört denn Hamburg 1 jetzt?
Hamburg 1 gehört Dursun Yigit, das ist ein türkischer Unternehmer. Der ist in Berlin, hat TV Berlin in Berlin, hat BW Family in Baden-Württemberg und eben auch Hamburg 1 jetzt gekauft. Und der geht selber privat ins Risiko. Er hat die Arbeitsplätze erhalten, was man ihm nicht hoch genug anrechnen kann.
Absolut.
Er hat die Idee erhalten, dass es Hamburg 1 als Sender gibt. Und ich, der Grund, warum ich das überhaupt mache, ist eigentlich ein ganz anderer. Der Grund ist, dass ich unglaublich daran glaube, dass in gesellschaftlich und politisch schwierigen Zeiten die Menschen Heimat suchen. Und die Heimat, die sie suchen, ist ihre Familie. Der nächste Kreis ist ihre Nachbarschaft. Und der dritte Kreis ist ihre Stadt. Und ich möchte gerne den Hamburgern so ein bisschen so eine Senderheimat geben, wo nicht den ganzen Tag das ist, was alle machen, sondern wo wir auch viel Hamburg haben und wo wir vor allen Dingen eins haben, unglaublich nette Menschen, die mit viel Herz Unterhaltung machen für Hamburg.
Und Hamburg 1 ist ja natürlich auch schon mal ein Markenversprechen. Es geht um Hamburg, logischerweise. Ja. Und wie sieht denn so ein normaler Tagesablauf jetzt bei Hamburg 1 aus?
Also wir haben jetzt gerade seit 2 Wochen wieder das Frühcafé am Start. 2 Stunden von 6 bis 8 ist immer Nachrichten, Verkehr, Wetter, alles was so dazugehört zum
lokalen Sender. Für alle, die das noch nie gesehen haben, was ist das Frühcafé?
Das Frühcafé ist im Prinzip eine Sendung, wo ein Moderator sitzt und erzählt, wie das Wetter ist. Der erzählt, was für Verkehrssituationen wir haben und es gibt Nachrichten.
Hamburger und es ist eine Live-Sendung.
Und es ist eine Live-Sendung, klar. 2 Stunden live. Und dann gibt es eine 3. Stunde. Da stoße ich dann dazu, weil ich denke, dass Doppelmoderation besser ist als eine einfache Moderation. Und dann machen wir, ehrlich gesagt, probieren wir einfach nur gute Laune zu verbreiten, ein bisschen Spaß zu haben, ein bisschen was. Wir lesen gern das Abendblatt, by the way. Und dann lesen wir, was da drin steht. Und wenn wir wissen, was im Abendblatt steht, dann wissen wir auch, das ist das, was Hamburg heute denkt und fühlt. Besser kann man es, glaube ich, nicht ausdrücken.
Das finde ich schon mal sensationell.
So, und dann sprechen wir über die Themen. Heute zum Beispiel hatten wir genauso Beatrice Egli im Musikbereich, ne, tolles Konzert gegeben im Operettenhaus. Und wir hatten aber auch gleichzeitig Till Lindemann, wo sich 430, glaube ich, waren es, Leute sammeln, um das Konzert zu verhindern. Also solche Themen haben wir da schon auch. Aber wir haben tatsächlich auch, wir hatten gestern einen Comedian eingeladen, der hat berichtet über seine schwere Zeit zurzeit. Wir haben Michael Schaffrath wird kommen und wird uns Eierlikör vorstellen. Das ist ein ganz buntes Programm und es macht viel Spaß.
So, und wer jetzt sagt, ach, Hamburg 1, ja, muss ich doch mal wieder reingucken oder zum ersten Mal reingucken. Ich habe das große Problem, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ich Hamburg 1 empfangen kann. Vielleicht geht das anderen Hamburgern genauso.
Ja, in deinem Fernsehsender, wenn du dieses Bundle hast von Magenta oder wenn du das Bundle hast von Vodafone, und es gibt auch noch ein drittes, ich weiß nicht genau, welches das noch ist, dann kannst du es da ganz normal im Fernsehen sehen. Oder du gehst aber auf YouTube zum Beispiel, da kannst du es auch sehen. Oder du gehst seit gestern in die Ferdinandstraße 25 bis 27, da haben wir einen Fernseher ins Fenster gestellt, dass man draußen vor dem Sender kann man auch da, leider ohne Ton, aber es ist so ein bisschen dieses, wie heißt das hier, Crowdwatching, hätte ich fast gesagt.
Ich glaube, das ist die modernste Marketingmaßnahme, von der ich in meinem ganzen Leben
gehört habe. Ja, absolut. Innovativ sind wir aber sowas von.
Ja, dann wünschen wir euch jetzt sozusagen als Kollegen hier in Hamburg, und ich meine, wenn ihr täglich das Abendblatt liest, dann müssen wir es ja sowieso schon mal sagen, viel Glück mit der Aufgabe. Denn viele werden jetzt vielleicht sagen, die sich in den letzten Jahren mit Hamburg 1 ein bisschen beschäftigt haben, da hat der Boris aber ein Himmelfahrtskommando übernommen.
Ja, das macht er ja gerne, der Boris. Und ich habe deutlich Spaß daran, das ist das Wichtigste und das tatsächlich, also ernsthaft, ich glaube, Hamburg kann einen Stadtsender vertragen, wir bauen das jetzt auf, das dauert seine Zeit und ich freue mich über jeden, der aus der Wirtschaft, der uns unterstützt und ich freue mich über jeden, der zuguckt. Und das kann man, wie gesagt, machen, entweder über Fernsehen oder macht es eben über YouTube.
Viel Glück.
Dankeschön.
Mein Producer Sebastian Günther wird frühzeitig seine Probezeit beenden. Sehe ich das richtig?
Also wenn du weiterhin so viele Weihnachtslieder hörst, könnte ich mir das schon vorstellen. Ich habe jetzt gehört, bei Hamburg 1 geht was.
Vielleicht hört man
Boris holt dich. Vielleicht holt man da weniger Weihnachtslieder. Das wäre schon schön.
Ich glaube, Boris ist, was Weihnachten angeht, total verrückt. Nur so ein Tipp von mir. Und
der nächste Arbeitgeber, der rausfällt.
Aber du hast uns gestern erzählt, dass du dir mit deiner Familie nichts zu Weihnachten schenkst.
Das ist korrekt.
Hörst du denn Weihnachtsmusik?
Nein.
Darf ich dir nicht trotzdem versuchen, einen Weihnachtstitel schmackhaft zu machen?
Ich sage dir sofort, wenn Mariah Carey durchs Mikrofon
plärrt,
werde ich gehen.
Nein, Mariah Carey nicht und auch nicht Wham.
Oh Gott,
und auch nicht schlimmer. Driving Home for Christmas, obwohl den finde ich toll.
Chris Rea finde ich gut.
Ja, siehst du? Aber ich komme mit einem Mann. Ich bin mal gespannt, ob du ihn erkennst. Give me red and green, silver and gold, Christmas never gets old.
Also das würde dich jetzt überraschen, aber den Sänger kenne ich.
Wow!
Ich habe doch gesagt, das überrascht dich. Das ist Jamie Cullum.
Sehr gut, sehr gut. Der hat vor 3 Jahren diese Weihnachts-CD gemacht. Die ist richtig gut.
Ja, aber ich kann dir sagen, woher ich ihn kenne und du wirst sehr überrascht sein. Ja. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist Bridget Jones.
So ein Mainstream-Kram.
Ja, ganz schlimm.
Und da hat er erstaunt.
Everlasting Love gesungen.
Das stimmt. Und zwar grandios gesungen.
Deswegen kenne ich ihn und finde ihn gut, weil ich den Film gut finde. Und
wir haben vorhin in der Redaktion über einen ganz anderen Film geredet.
Oh ja, tatsächlich Liebe.
Wie kann man den Film nicht gut finden? Das verstehe ich einfach.
Ich finde ihn einfach
aber
schlecht.
Bridget Jones findest du gut und tatsächlich... Also, ich glaube, wir müssen nochmal über deine Probe
sprechen. Ich finde auch Notting Hill schlecht.
Ja, es wird immer schlimmer. Das sind Filme übrigens, bei denen, wenn das Happy End kommt, kommen mir die Tränen.
Mir nicht.
Nee, dir kommen ja nie die Tränen.
Mir kommen die Tränen, weil der Film so schlecht ist. So, während Marcel Becker über sein Leben nachdenkt und die Entscheidung, mich einzustellen als Producer, können Sie uns, liebe Hörer, schreiben unter
Becker am Morgen at Abendblatt.de. Ich glaube, darüber muss ich, da werde ich das ganze Wochenende drüber nachdenken, dass du tatsächlich Liebe doof findest, aber Bridget Jones gut, das passt überhaupt nicht zusammen.
Bridget Jones ist einer der besten Filme, die ich kenne.
Ja, ja, wahrscheinlich so gut wie der Pate.
Und jetzt den Knaller zum Schluss, den Paten fand ich auch schlecht. Wir hören uns morgen wieder.
Bye, bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.